Die Welt ist klein, zumal hier unter turmhohen Kiefern, wo sich die SS ab 1938 in unmittelbarer Nähe zu Krummenlanke eine Kameradschaftssiedlung bauen ließ. An geschwungenen Straßen und parkähnlichen Auen liegen Einfamilien- und Reihenhäuser mit Spitzgiebeln, Gauben und Fensterläden, abgeschirmt hinter Hecken oder zurückgesetzt mit großzügigen Freiflächen vor den Häusern. 600 Familien kamen hier unter. Der perfekte Ort für eine perfekte Welt. So lautete das Versprechen des Nationalsozialismus, der bereit war, jede Menschlichkeit zu vergessen für sein Bild von Perfektion und rassischer Reinheit. Und so lebten hier friedlich die Organisatoren und Verwalter des NS-Terrors, Bürokraten der Massenvernichtung, die ihren Kindern nach getaner Arbeit beim Schaukeln unter hohen Bäumen zusahen. Wie diese ländliche Oase im deutschen Heimatschutzstil zusammendenken mit dem, was ihre Bewohner ins Werk gesetzt haben. Manche ertränkten sich bei Kriegsende samt ihrer Familien im See oder hingen stranguliert von Dachbalken herab. »Das ist alles belastend«, sagt die Dame mit dem Fahrrad. Aber ihr beherzter Tonfall vermittelt auch, dass sie einen Umgang mit dem Nazi-Erbe gefunden hat. Längst hat sie den Text der New York Times-Reporterin gelesen, dessen Titelzeile die Frage stellt, »Sind die Mauersteine böse?« Viele Nachbarn haben ihn gelesen, verteilen ihn untereinander. Ein bisschen stolz, dass ihr historisches Fleckchen im Berliner Südwesten die Bühne einer so renommierten ausländischen Zeitung bekommen hat. Aber auch erfreut darüber, als Beispiel für deutsche Vergangenheitsbewältigung beschrieben zu werden, eine Auseinandersetzung mit dem, was war, die nie ende. Es gehe um eine Geschichte, schreibt Sally McGrane, die immer noch entdeckt wird, ähnlich wie die Töpfe, Pfannen und mit Hakenkreuz verzierten Münzen, die die Bewohner oder ihre Hunde im Laufe der Jahre ausgegraben haben. Und sie erinnert an Deutschlands jahrzehntelange Suche nach Erinnerung und Vergessen. Dass die Beschäftigung mit der Nazi-Vergangenheit nun besonders dringlich geworden ist und die Anwohnerin, die 68 Jahre alt ist, sich mit anderen zu einer Initiative zusammengeschlossen hat, liege am Machtzuwachs der AfD, glaubt McGrane. Bei der Bundestagswahl lag ihr Anteil im überwiegend grün-schwarzen Wahlbezirk bei 8,7%, Tendenz steigend. Wir wollen nicht wiederhaben, was einmal schrecklich war, sagt sie. Eine Gemeinschaft, die hier mal gegen Menschenrechte und Toleranz war, dreht das jetzt um und tritt aktiv für das Gegenteil ein. Als sie ihr Haus vor einem Vierteljahrhundert bezog, lag dessen Geschichte weitgehend im Dunkeln. Niemand habe sich dafür interessiert, wie viel Auschwitz in den eigenen privaten Wänden steckte. Ihr selbst erschien das Kleinod mit den roten Fensterläden fürs Familienleben einfach ideal. Deshalb sind wir mit unseren Kindern hierher gezogen. Ein Glücksgefühl, das sie nie verlassen hat. Wüsste nichts Besseres in Berlin. Irgendwann erfuhr sie, dass ihr Haus vormals einem Mann gehört hatte, dessen Verbindungen zur SS offenkundig waren. Wie intensiv er als Unternehmer in die Tötungsmaschinerie eingebunden war, müsste erforscht werden. Sie will es wissen. Denn schon das Interesse an solchen Fragen befreit, gibt der Vergangenheit nicht die Macht, sich durchs Unterbewusstsein zu fressen, wie es jene betagte, elegante Dame ausdrückt, die in einem anderen Teil der Siedlung die Straße kehrt. Auf dem Besen gestützt, berichtet die gebürtige Berlinerin, ich bin ein richtiges Straßenkind, dass sie viele Jahre lieber nicht erwähnte, wo sie wohnte. War mir peinlich, sagt sie leise und spricht von Ekel. Ich sage es heute auch keinem, weil es mir weh tut. Andererseits, hier wollten wir unbedingt hin. Die Idylle ist einmalig. Ich war high, nachdem es gelang, weil mein Mann über Beziehungen verfügte. Nun lebt die 85-Jährige, deren Namen ungenannt bleiben soll, schon 40 Jahre hier und lässt nichts kommen auf die herrliche Umgebung und nachbarschaftliche Gemeinschaft. Man habe sich rührend um sie gekümmert, als sie kürzlich erkrankte. das andere müsse man vergraben. Die Älteren wissen von dem Haus des SS-Arztes, der in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet wurde. Sie wissen von den Suiziden 1945 und von jüdischen Mitbürgern, die nach Jahren in Verstecken von den Alliierten hier eine Bleibe zugewiesen bekamen. Ein Anwohner drückt es so aus: In diesem Land kann man nicht anders als mit Verdrängung leben. Wenn er sich jeden Tag bewusst mache, in wessen Haus er lebe oder wer die Straße gebaut habe, die er auf seinem Weg zum Wannsee nehme, ginge es ihm schlecht. Also denke er nicht dran. Man muss sich dieser Verdrängung nur bewusst sein, sagt er, um das Böse nicht Raum gewinnen zu lassen in Form unbewältigter Komplexe. Für ihn sei es ein Trost, dass die Schönheit des Ortes erhalten blieb, in dem Wissen, dass ein Miteinander auch anders als bei den Nazis funktioniert. Früher habe es noch echte Nazis in der ehemaligen Kameradschaftssiedlung gegeben, sagt ein rüstiger Herr, der seinen Hund ausführt und dabei verschmitzt lächelt. Heute wisse man das nicht mehr. Ihn bekümmern eher die Häuser, die von finanzkräftigen Leuten gekauft würden, aber stets dunkel blieben. Ein paar Meter weiter spielen Kinder auf der Straße. Heute stehen bunte Kinder- und Lastenfahrräder vor den Hauseingängen. In Erkerfenstern hängen Mobiles. Dabei sind die kleinen Häuser eigentlich zu klein und zu dunkel für die Ansprüche moderner Familien. Begehrt bleiben sie trotzdem. Junge Familien, die zuzögen, seien engagierter, als sie es je waren, sagen Alteingesessene. Eine von ihnen, 62 Jahre alt, Ärztin, die die Initiative ins Leben rief, spricht von der gesteigerten Verantwortung, die sich aus ihrem Wohnort ergebe. Hier erfahre man, dass aus dem Hübschen auch politischer Extremismus hervorgehen könne. Wenn die SS ihre zerstörerischen Absichten hinter harmlosen Fassaden einer kinderfreundlichen Waldidylle verbergen konnte, dann können das andere auch.